Als Predigtext lese ich ihn aus dem Epheserbrief, aus dem 4. Kapitel, die Verse 1 bis 6. Epheser 4, die Verse 1 bis 6. Paulus schreibt: Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, euer Leben würdig der Berufung zu führen, zu der ihr berufen wurdet. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Wobei ihr euch eifrig dafür einsetzt, die Einheit, die vom Geist geschenkt ist, zu bewahren durch das Friedensband. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Nach dem Gebet wollen wir als Anbetungslied die drei Strophen aus Lied Nummer 64 miteinander singen. O Gott sei gelobt für die Liebe im Sohn. Grünes Liederbuch, Lied Nummer 64. Und ich bitte Sie, soweit es Ihnen möglich ist, zum Lied und zum Gebet aufzustehen. Herr Jesus Christus, in deinem Namen kommen wir zu deinem Vater und zu unserem Vater und danken dir von ganzem Herzen für diesen Sonntagmorgen. Danken dir, dass wir mit diesem Tag neu an dieses einzigartige Geschenk des Geistes erinnert werden, durch den du uns neues Leben geschenkt hast und in dem wir mit dir verbunden sind. Hab ganz herzlichen Dank, dass du deine Verheißung wahrgemacht hast und den Tröster gesandt hast. Hab Dank, dass wir in diesem Geist dein Wort verstehen, dass dieser Geist es ist, der uns lenkt, dieser Geist es ist, der uns beten heißt, dieser Geist es ist, der die Gemeinde führt und beschenkt. Hab ganz herzlichen Dank, dass wir das Tag für Tag erleben dürfen, leben können in diesem Geist. Jetzt freuen wir uns, dass wir auch heute Morgen hier zusammen sein können, die Gemeinschaft haben untereinander und ganz besonders mit dir, unserem lebendigen Gott und Vater. Danken dir, dass wir auch an diesem Morgen Hörende sein können, Menschen, die was aufnehmen von dir, von dem, was du uns zu sagen hast. Und wir bitten dich auch für diesen Sonntagmorgen, dass das Reden und Hören von dir gesegnet ist, von dir und dem Wirken deines Geistes bestätigt wird. Wir wissen uns mit denen verbunden, die diesen Gottesdienst mitverfolgen, auch im Internet, bitten dich, dass du auch sie segnest an den ganz unterschiedlichsten Orten und Stellen, wo es gehört wird, die Kassetten oder was auch immer. Bitten dich an diesem Morgen auch für unsere Kinder und Jugendlichen im Haus, lass auch auf ihnen spürbar deinen Segen ruhen. Wir wollen dich ehren, unseren Vater, unseren Herrn Jesus Christus, in dem Geist, den du uns geschenkt hast. Anbetung sei dir. Amen.
Und wir wollen nun mit ungetrübter Freude Geburtstag der Gemeinde Jesu feiern. Wenn man einen Tag festmachen will in einer heilsgeschichtlichen Entwicklung, dann ist wahrscheinlich der Pfingsttag der Tag, wo man sagen kann, da ist das Kind geboren worden, die Gemeinde. Und das ist wie bei den Kindern auch, das kündigt sich ja immer vorher schon an. Und als Jesus auf diese Erde kam und als er seine Apostel erwählte, bezeichnenderweise in der Zwölfzahl, parallel zu den Stammvätern Israels und ihnen dann auch schon mal sagte, ich werde meine Gemeinde bauen und ihnen viele Dinge offenbarte und sie vorbereitete auf das, was mit Kreuz und Auferstehung kommt. Da ist natürlich schon viel in Bewegung gekommen auf die Gemeinde hin, die dann gekommen ist. So eine heilsgeschichtliche Übergangszeit. Aber wenn man so will, am Pfingsttag, da war es dann soweit. Der Petrus, der vorher schon mal hören musste, wenn du dich dereinst bekehrst, stärke deine Brüder, der hatte sich nun bekehrt. Ein Mann wie Jakobus, der schreibt später, dass wir wiedergeboren wurden durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Hier ist nach Ostern es da. Menschen werden wiedergeboren durch das Kommen des Geistes. Sie werden durch den einen Geist in den einen Leib Christi hineingetauft, der entsteht. Es entsteht der Leib Christi, wo er das Haupt ist und wir seine Glieder. Da muss noch einiges dazukommen, bis Apostelgeschichte 15 sicher. Aber wenn man so will, ich denke, wir liegen nicht falsch, wenn wir sagen, Pfingsten ist ein gutes Datum, um Geburtstag der Gemeinde Jesu zu feiern. Und das wollen wir mit großer Dankbarkeit Gott gegenüber tun, dass er die Gemeinde geschenkt hat. Wenn nun Geburtstag ist, dann schicken wir uns meistens Geburtstagsglückwünsche und vielleicht noch einen guten Wunsch mit auf den Weg. Und wenn der dann eben nicht nur heißt, alles Gute, es sei denn, das meint man richtig ernst, sondern ein wohlüberlegter Wunsch ist, dann geht es Ihnen vielleicht auch so, das sind ab und zu mal so Karten, je nachdem, von wem man die bekommen hat, die man sich aufhebt, wo man merkt, hier hat jemand sich wirklich Gedanken gemacht im Blick auf das, was ich brauche und hat das in Worte gefasst. Da gibt's gelegentlich mal solche Geburtstagskarten und Geburtstagsbriefe, die eine tiefe Bedeutung für einen haben. Und wenn Gott seiner Gemeinde zum Geburtstag der Gemeinde etwas schreibt, dann ist das ganz sicher auch so eine Sache, die man sich ganz tief zu Herzen nimmt und die man nicht nur einmal hören kann. Der Epheserbrief beschreibt ja, wie die Gemeinde wird, wie von Ewigkeit her Gott diese Gemeinde geplant hat in seinem Heilsratschluss. Und in Kapitel 2 und 3 wird dann deutlich, wie Gott das gemacht hat, wie er in die Zeit eingegriffen hat in seiner Gnade und wie er Sünder, die sich selbst nicht helfen konnten, sowohl aus dem Volk Israel wie aus den Heidenvölkern gerettet hat und hat sie zusammengebracht in dem Leib Christi, dem neuen Menschen, wie Paulus das nennt. Und so ist Gemeinde entstanden. Und wir, die wir nicht aus Israel stammen, gehören nun dazu und dürfen Gott dankbar sein, dass wir zu Hause sind bei Gott, mit den heiligen Hausgenossen, Teilhaber an den Bündnissen Gottes, Glieder der Gemeinde, dort zu Hause sind, wo Gott lebt, wo Gott zu Hause ist, in seinem Volk, in seiner Gemeinde. Und nachdem Paulus das in Epheser 1 bis 3 geschildert hat, wie die Gemeinde von Gott nicht nur geplant, sondern dann auch verwirklicht wurde, dann sagt er, und was wünscht sich Gott für diese Gemeinde? Und er wird im Epheserbrief Kapitel 4, 5 und 6 deutlich machen, Gott wünscht sich, dass diese Gemeinde in erster Linie einmal in Einheit lebt. Kapitel 4, 1 bis 16. Er wünscht sich, dass diese Gemeinde in Reinheit lebt, sowohl im persönlichen Leben als auch in den Beziehungen miteinander. Kapitel 4, 17 bis 5, 9, 6, 9. Und er wünscht sich, dass diese Gemeinde sich im geistlichen Kampf bewährt und dem Bösen widersteht. Kapitel 6, Vers 10 folgende. Das sind im Grunde die großen Wünsche Gottes, die er mit auf den Weg gibt für diese Gemeinde, die entstanden ist. Und diese Geburtstagskarte Gottes, die wollen wir uns nochmal gut anschauen und jetzt heute Morgen eben diese Verse Kapitel 4, 1 bis 6 miteinander ansehen. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, euer Leben würdig der Berufung zu führen, zu der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend, wobei ihr euch eifrig dafür einsetzt, die Einheit, die vom Geist geschenkt ist, zu bewahren durch das Friedensband. So setzt Paulus hier ein in diesen Versen. Und da klingt das große Thema der Einheit an. Mehr noch, oder genauer noch, es klingt das große Thema an der geschenkten Einheit. Wir werden heute Nachmittag, die dann da sind, auch noch über Einheit als Aufgabe einiges hören. Aber heute Morgen in diesem Gottesdienst zunächst mal über das große Geschenk der Einheit, dass wir einfach festhalten sollen, dass wir nicht vermasseln sollen. Die Einheit ist heute sicher 2000 Jahre nach dem Gemeinde Jesu über den Daumen entstanden ist, immer noch ein Problem. Sie ist ein Problem auf der Makroebene. Die Christenheit, und ich meine jetzt nicht mal nur die nominelle Christenheit, sondern ich meine auch wirklich Volk Gottes, gerade diejenigen, die zu Jesus gehören, sind ganz erstaunlich zersplittert. Auf der großen Ebene, man kann es nicht mehr zurückdrehen. Einige haben in der Kirchengeschichte versucht und gesagt, naja, weil es so eine Zersplitterung gibt, so viele Kreise, die mit anderen nichts zu tun haben wollen, so viele Kirchen und Freikirchen und Gemeinschaften und Gruppen, jede mit einem anderen Namen. Man kennt sich konfessionskundlich kaum mehr aus, kann kaum noch durchschauen international, was es alles gibt. Dann gründen wir doch jetzt mal eine neue Gruppe, die sich jetzt nicht mehr als neue Kirche oder so versteht, sondern die nur die Einheit der Kinder Gottes darstellen will. Aber es geht ja nicht. Wer die neue Gruppe gründet, hat halt eine Gemeinderichtung wieder zusätzlich gegründet. Man kommt aus dem Dilemma nicht raus. Auf Makroebene ist das Problem der Zersplitterung des Volkes Gottes zunächst mal da. Und es gibt Leute, die angesichts dieser Makrozersplitterung der Gemeinde Jesu, aber immerhin das tun, dass sie sagen, ich kann die Kirchengeschichte nicht mehr ändern. Ich kann die Konfessionsgeschichte nicht zurückdrehen. Aber ich kann in diesem Geschichtslauf, in der Situation, in der wir sind 2008, das leben, was Gottes Wort sagt. Ich kann in dieser zerklüfteten Situation Einheit der Kinder Gottes von Herzen praktizieren. Das kann meine Herzenseinstellung sein. Und das kann meine Taten bestimmen. Einheit ist auch ein Problem, oft auf der Mikroebene, vor Ort. Ich war neulich in einem Dorf in Westerwald zu Diensten und ein sehr frommes Dorf, wie mir dann jemand in der Gemeinde sagte, die war gar nicht so klein in dem paar hundert Seelenort. Aber wenn man da morgens dann so um 9:30, 9:40 mit dem Auto in das Dorf fährt, um als Redner von seinem Navigationsgerät sozusagen das richtige Gemeindehaus suchen zu lassen, dann sieht man, es sind ganz viele Leute unterwegs und plötzlich merkt man, der eine läuft dahin, der andere dorthin. Es ist mir sogar kürzlich im Siegerland so gegangen, wieder mit dem Navigerät. Ich habe das erst mir vor kurzem gekauft, so eins für 98 Euro, nicht? Und probiere das noch aus. Und es leitet mich auch in die richtige Straße und sagt mir dann, Sie sind jetzt am Ziel. Ich parke, gehe rein und bin in der falschen Versammlung. Nee, wir haben keinen Redner bestellt. Ach so, Sie wollen... Ja, das ist hier 70 Meter weiter. Das kann einem Siegerland dann schon mal passieren. Solange die dann noch nicht gegeneinander arbeiten, ist ja noch gut. Aber manchmal ist es auch noch so, da leben die lieben Frommen nur zwei Straßen auseinander und haben nichts miteinander zu tun. Ich weiß noch, als ich im Studium an einen Ort kam, wo es auch ganz viele Gemeinden gab, da waren wir in einer Gemeinde in einer Straße und der nächsten war eine größere Gemeinde. Und da fragte ich dann als Student mal so einen Alteingesessenen in der Gemeinde, was ist das denn für eine Gemeinde? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Aber wir haben ganz viel Kontakt mit unserer Gemeinderichtung in der ganzen Schweiz. Naja, immerhin. Und ich merkte dann später, das war eine unglaublich gastfreundliche Gemeinde. Die haben sich sogar gegenseitig besucht. Jeder fünfte Sonntag im Monat, wenn es den gab, war Besuchssonntag. Dann sind die von Kanton zu Kanton sich gegenseitig besuchen gekommen. Aber die Gotteskinder in der nächsten Straße, die waren eine ganz harmlose, freie evangelische Gemeinde, wie ich später herausfand, die kannten sie nicht. Mikroprobleme sozusagen vor Ort. Ich denke mir manchmal, wenn Gott sich das vom Himmel anschaut, was muss er denken über sein Volk? Also das fällt einem dann so als Vater von vier Kindern auf. Wenn man sich denkt, wenn unsere vier dauernd im Kleinkrieg nebeneinander lebten oder völlig nichts voneinander wissen wollten, das würde mir und meiner Frau doch das Herz beschweren. Wir haben sie doch alle lieb und wünschen uns, dass die sich auch mögen. Gut, sie mögen sich. Aber wenn das nicht so wäre, eine große Last. Wenn Familien sich zerstreiten wegen Erbfragen oder was, großes Problem. Und es geht ja einem umso näher am Herzen, je mehr und näher man eigentlich verbunden ist, je mehr man zu einer Familie gehört. Und wenn das Volk Gottes so in Uneinheit lebt, dann kann einen das schon belasten. Und in dieser Situation, wo das mit der Einheit oft ein Problem ist, da spricht dieser Text hinein und gibt uns so die Basis, Mitteilung Gottes, wie wir mit der von ihm zustande gebrachten, durch seinen Geist gewirkten Gemeinde umgehen sollen. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, euer Leben würdig der Berufung zu führen, mit der ihr berufen worden seid, nämlich, und dann kommen diese Hinweise, wie man in Demut, in Sanftmut, mit Ausdauer einander in Liebe erträgt, mehr noch, wie man sich eifrig dafür einsetzt, an der Einheit festzuhalten, die Gottes Geist der Gemeinde eingestiftet hat, woran man sich am Pfingstfest unbedingt erinnern muss. Überhaupt, wenn Paulus hier genau in diesem Zusammenhang erinnert, wo der praktische Teil des Epheserbriefes beginnt, dass er als der Gefangene im Herrn sie dazu ermahnt, dann fällt jedem Bibelkenner ein, oh, das ist nicht von ungefähr. Warum? Paulus ist hier ja in einer Gefangenschaft, wie er andeutet. Diese Gefangenschaft ist entweder in Caesarea oder in Rom, aber jedenfalls die Gefangenschaft, die damals begann nach der dritten Missionsreise. Und am Ende der dritten Missionsreise schreibt der Apostel Paulus den Römerbrief mit einer doppelten Zielsetzung. Auf der einen Seite, um die Missionsaufgabe in Rom vorzubereiten, schildert er den Christen in Rom sein Evangelium, damit sie ihn unterstützen für seinen künftigen Missionsdienst Richtung Spanien. Aber das andere, was manchmal übersehen wird, ist dies, und das schreibt Paulus im Römerbrief ganz am Ende, er will mit dem Römerbrief ein Manifest für die Einheit des Leibes Christi schreiben und er bittet die Gemeinde in Rom, zu diesem Zeitpunkt, wo Paulus von Korinth aufbrechen will, am Ende der dritten Missionsreise, um nach Jerusalem zu reisen, um dann von dort aus nach Rom zu fahren. Jetzt aber fahre ich nach Jerusalem, so sagt er in Kapitel 15, 25, um den Heiligen dort zu dienen. Denn die in Mazedonien und Achaia haben willig eine gemeinsame Gabe zusammengelegt für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem. Und dann macht er in den nächsten Versen deutlich, wie es ihm ein Anliegen ist, dass die heidenchristlichen Gemeinden, die auf drei Missionsreisen entstanden sind, die Gemeinden, denen es nicht so gut geht, in Judäa unterstützen, ihnen ein Zeichen der Liebe geben. Im Grunde, so steht es in vielen Kommentaren zum Römerbrief zu lesen, Paulus möchte eine Art großes Versöhnungswerk am Ende dieser drei Missionsreisen. Die mehr jüdisch geprägten, manchmal bis hin zu den Judaisten, wie sie genannt werden, die waren ja immer wieder sehr skeptisch gegenüber dem Paulus. Die haben ihm das Leben manchmal nicht leicht gemacht. Die haben damals, als nur schon die erste gemischte Gemeinde aus Juden und Judenchristen und Heiden dann in Antiochia entstanden waren, erstmal Leute hingeschickt, die kritisch schauen sollten, ob das überhaupt geht, dass Heiden zum Glauben kommen. Und dann später, ob sie denn auch das Gesetz halten und so weiter. Mit dieser Richtung hatte Paulus immer wieder zu tun. Denken wir nur an den Galaterbrief. Und Paulus möchte, dass deutlich wird, wir sind nicht zwei Trupps. Hier sind die Heidenchristen, dort sind die Judenchristen und keiner will mit dem anderen was zu tun haben, schon aus kulturellen Gründen. Nein, das geht nicht, das gehört zusammen. Und dann stiftet er diese heidenchristlichen Gemeinden, zum Teil auch gemischt christlichen Gemeinden, zu einem großen Akt der Liebe an und sagt, auch wenn es da in Judäa manche gibt, die euch heidenchristlichen Gemeinden skeptisch gegenüberstehen, die noch denken, ach, mit denen wollen wir nicht so viel zu tun haben, Christen zweiter Klasse, legt jeden ersten Tag der Woche zusammen, wochenlang, monatelang, und am Ende bringen wir diese Gabe nach Jerusalem und zeigen ihnen, eure heidenchristlichen Brüder und Schwestern lieben euch, ihr Gotteskinder in Judäa, in Jerusalem. Und Paulus sagt, ihr Römer, betet, dass das gelingt und dass ich aus den Händen der gottlosen Widersacher in Jerusalem errettet werde. Dass er dort in dieser riskanten Mission dieses großen Versöhnungswerkes in Gefangenschaft gerät, weil man seinen heidenchristlichen Kollegen Titus verdächtigt hat, unbeschnitten in den Tempel gegangen zu sein, das wissen wir aus der Apostelgeschichte. Das Risiko war da. Jetzt ist er gefangen in Caesarea oder etwas später in Rom. Aber Paulus brannte dieses Anliegen, das, was zusammengehört in Christus, auch zusammenzubringen, das brannte ihm auf den Herzen. Dafür nahm er Risiken auf sich. Dafür hat er unglaublich viel gegeben. Und so soll es auch jetzt jedem Einzelnen in der Gemeinde ein großes Anliegen sein, dass das, was zusammengehört, auch zusammenkommt und zusammensteht zumindest. Und er sagt ihnen, ich ermahne euch mit aller Demut und Sanftmut, mit Liebe einander in Liebe zu ertragen und damit eben würdig zu leben eurer Berufung. Man ist berufen in ein Gottesvolk hinein, in eine Gemeinde hinein, in den einen Leib Christi hinein, in die eine Familie Gottes hinein. Und dann soll man auch miteinander auskommen. Vielleicht sagt es Gott an dieser Stelle so deutlich in seinem Wort, weil es nur gerade immer wieder so schwer ist und immer neu dieses Thema auf dem Bewährungsstand steht. Was braucht man, dass Einheit auch wirklich gelingt unter Christen? Paulus sagt, man braucht zum einen Demut. Mit aller Demut soll man dieser Berufung in den einen Leib Christi hinein nun nachkommen, damit die Einheit gelingt, die Einheit zu bewahren. Das kommt ja gleich in Vers 3 mit der Einheit. Demut braucht man. Wenn einer sich über den anderen stellt, wenn Christen miteinander konkurrieren, wenn Brüder in der Gemeindeleitung zum Beispiel nicht miteinander klarkommen, weil sie dauernd im Konkurrenzkampf standen. Wer darf am Pfingstfest die Schriftlesung machen? Und ich darf nur am 17. Sonntag nach Trinitatis oder so. Es ist unglaublich, worüber sich Christen alle streiten können, wenn erstmal der Konkurrenzkampf anfängt. Warum hat unser Prediger mit Gemeindeglied X 5 Minuten mit Lächeln im Gesicht gesprochen und mir hat er nur die Hand gegeben und gesagt, gesegneten Sonntag. Eine Woche lang ist man voll Neid auf den anderen. Ist der was Besseres? Warum bin ich übersehen worden oder so? In dem Moment, wo das große Konkurrenzunternehmen Gemeinde eröffnet ist, wo jeder mit dem anderen konkurriert, jeder besser sein will als der andere, jeder meint, das, was er tut, ist wichtiger als was der andere tut, da wird es schwierig mit der Einheit. Demut, was ist das denn eigentlich? Gut, früher habe ich immer gehört, das ist Dienenmut. Okay, das ist eine schöne Sache, auf Deutsch kann man das so machen. Griechischen hilft es nicht ganz. Ich will es mal so ganz frei übertragen. Demut ist schlicht eine realistische Selbsteinschätzung, eine geistliche realistische Selbsteinschätzung. Demut, das wird sehr gut umschrieben im Römerbrief Kapitel 12, Vers 3, denn ich sage euch durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Das ist eigentlich eine wunderbare Umschreibung dessen, was der neutestamentliche Begriff Demut sagen will. Demut heißt, wenn Gott mir bestimmte Gaben gegeben hat, dass ich diese Gaben auch bewusst wahrnehme und einsetze zum Besten für den Leib Jesu. Aber dass ich nicht meine, weil ich diese Gaben habe, bin ich ein besonders toller Hecht oder bin ich besser als irgendwer. All das ist völlig nebensächlich und würde nicht helfen. Demut ist nicht, dass ich sozusagen mich unter dem Tisch des Hauses verstecke. Ich bin gar nicht da, ich bin so demütig. Habt ihr es auch gemerkt? Demut ist nicht, wenn man sich selber dauernd erniedrigt und sagt, ich kann nichts, ich bin nichts, ich tue dann auch nichts. Sondern Demut ist zu erkennen, wie Gott mich Puzzlesteinchen gemacht hat, dass ich genau in das große Puzzle der Gemeinde reinpasse und dass ich dazu Ja sage und sage, genau das will ich dann auch sein. Nicht mehr und nicht weniger. Bei Puzzle, da macht ein Millimeter ganz viel aus. Wenn da einer einen Millimeter zu dick aufgebläht ist, dann passt er schon nicht mehr an seinen Puzzleplatz. Demut ist realistisch, genau bei dem zu bleiben, was Gott für mich vorgesehen hat. Was Gott als Maß für mein Glaubensleben gegeben hat. Und ich glaube, das wird dann für niemand erdrückend. Da kann man sich dann auch mitfreuen. Als ich in Gießen noch Pastor war, da hatten wir dann zunächst einen jungen Jugendpastor, der aber dann ganz schnell zum Zweitpastor gemacht wurde, in der Gemeinde berufen. Und er war ein paar Monate da und dann hat er gepredigt und dann sagte mir ein Gemeindeglied im Foyer hinterher, ganz erfreut, hör mal, Helge, der Heinz predigt besser als du. Da sagte ich, Halleluja, dafür habe ich ihn ausgebildet. Aber wenn ich da jetzt angefangen hätte, was, mein Juniorpartner predigt besser als ich, den werden wir mal ein bisschen weniger auf den Predigtplan setzen. Es hätte der Gemeinde überhaupt nichts gebracht. Gott hätte meinen eigenen Dienst nicht mehr segnen können. Demut ist zu sehen, ich habe die Gabe, ich brauche jene Ergänzung. Ich freue mich, dass der andere die andere Gabe hat. Und wenn das so geht, jeder demütig vor Gott anerkennt, was Gott für ihn bereitet hat und womit er sich ins Ganze einbringen soll und das um Gottes Willen tut, dann wird das zur Einheit beitragen. Schätzen wir uns realistisch ein, nicht zu hoch und nicht zu niedrig, sondern genauso, wie Gott das für unser Gemeindeglaubensleben sich gedacht hat. Dann passt's. Das andere, was beiträgt zur Einheit, damit das ganze Puzzle passt und wir uns wunderbar ergänzen, ist die Sanftmut. Sanftmut, das ist eine nicht aggressive Haltung. Eine nicht aggressive Haltung. Ein sanftmütiger Mensch ist nicht unbedingt ein Softie. Was weiß ich, ich kann ihn schlecht, ich bin keiner. Ich kann jetzt keinen Softie karikieren. Aber, naja. Aber wenn ich ein Mensch wäre, der aggressiv ist, wenn ich ein Mensch bin, wo andere sich sagen, mit dem ist nicht gut Kirschen essen, bei dem musst du aufpassen, Vorsicht, was du sagst. Manche Leute, die sind regelrecht explosiv. Man kann es kaum vermeiden, mit ihnen nicht in einen Streit zu kommen. Da ist die Frucht des Geistes noch nicht gewachsen. Für mich ist in der Hinsicht der Apostel Paulus ein Riesenvorbild. In anderer auch, aber in dieser auch. Wie wird uns vorgestellt in der Apostelgeschichte? So der eine ausführliche Vers, wo er zum ziemlich ersten Mal vorkommt, nur Stephanus und die Kleider auch, ist Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden und so. Ich hätte jederzeit gesagt, der Mensch, dieser Saulus, ist ein unangenehmer Zeitgenosse. Da muss man einen großen Bogen rundherum machen. Ein Mensch, der mit Drohen und Morden gegen andere schnaubt. Manche tun es ja nur in Gedanken, schnauben sozusagen in sich hinein. Und dann in einem der frühesten Paulusbriefe, dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, da sagt er: Ihr Thessalonicher, erinnert ihr euch, wie ich bei euch war? Ich war wie ein Vater bei euch. Und dann kommt, aus dem Griechischen geht das ganz wunderschön hervor: Ich war wie eine stillende Mutter in eurer Mitte. Ich glaube, Luther übersetzt eine Mutter, die ihre Kinder pflegt. Aber es ist genau das Wort für stillen dort gebraucht. Merken Sie den Unterschied? Da liegen nur ein paar Jahre dazwischen. Saulus schnaubte noch mit Drohnen und Morden. Ich war wie eine stillende Mutter unter euch, die ihre Kinder pflegt. Da kann man auch nur sagen, Halleluja, was der Geist Gottes da inzwischen tut. Aus einem Menschen mit scharfen Ecken und Kanten, mit harten Bandagen und Ellenbogen, einen Menschen mit einer aggressiven Haltung, einem Menschen, der einen anderen klein machen will und ausschalten will, aus ihm wird ein Mensch, der sich um andere kümmert. Genau das will Gottes Geist tun. Sanftmütige Menschen aus uns machen. Nicht aggressive Menschen. Und gerade wenn man nicht natürlicherweise so ein Lämmchen ist, dann ist wichtig, dass man Gottes Geist da an sich ranlässt und dass man erfährt, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Sanftmut und so weiter. All diese Dinge, die Ecken und Kanten bei uns abschleifen, damit wir Menschen sind, die anderen gut tun. Und nicht nur Demut und Sanftmut tragen zur Einheit bei, sondern, und das ist unverzichtbar, einander in Langmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Mit Langmut, mit Ausdauer, dem anderen die Liebe nicht aufkündigen. Und das ist eine wunderbare Übung, aber eine Dauerübung. Wenn wir schon unsere lieben und manchmal auch nicht so lieben Geschwister eben doch lieb haben, dann wird das immer wieder auf Proben gestellt. Irgendeiner enttäuscht einen. Ich habe auch schon Menschen enttäuscht. Da ist ein Mensch krank geworden, ich habe es gehört, ich habe aber gar nicht ermessen, wie krank er ist. Und habe nichts von mir hören lassen, nicht angerufen. Da hat man vielleicht den anderen verletzt. Und man kann nur hoffen, dass er mich mit meiner Gedankenlosigkeit in Liebe erträgt. Und mir jetzt nicht die Freundschaft und die Geschwisterschaft kündigt. Du hast nicht angerufen, als mir schlecht ging. Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Jeder von uns ist darauf angewiesen, dass seine Geschwister uns die Liebe nicht kündigen und dass sie das ausdauernd, dauerhaft so halten. Also wenn die Leute uns nur lieb haben bis zur ersten Enttäuschung, dann würden wir in der Gemeinde Jesu irgendwann alle als ungeliebte Menschen sterben. Und deswegen ist das so wichtig. Wir denken an Petrus, der fragt: Wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? 7x, 70x pro Tag. Ausdauernd, mit Langmut einander in Liebe ertragen. Und offenbar geht die Bibel davon aus, dass wir netten Menschen, ihr guckt mich ja alles so freundlich an, ja, wir netten Menschen, wir können alle irgendwann am falschen Tag, im falschen Augenblick alles andere als nett sein. Jeder von uns. Aus dem Herzen des Menschen kommen. Und der Geist ist immer noch im Kampf mit diesem Fleisch, ja. Und dann ist so wichtig, dass wir den anderen ertragen, wie wir hoffen, dass er uns erträgt, in Liebe. Und dass er bei der Liebe bleibt, ausdauernd. Und das ist nicht nur in der Gemeinde wichtig, das ist auch in christlichen Familien wichtig. Und ich würde meinen, dass heute manche Ehe länger halten würde, wenn das auch in christlichen Ehen so gelebt würde. Mit Langmut einander in Liebe ertragen und nicht schon den postmodernen Gedanken im Hinterkopf haben, schon kurz nach der Hochzeit, und wenn es nicht gut geht, dann kann ich mich ja immer noch trennen. Ja? Und dann probiert man es gar nicht mit der Langmut. Eine große Aufgabe. Unserer Berufung in den einen Leib Christi hinein gerecht zu werden, indem wir diese Haltung, realistische Selbsteinschätzung und dann sich auch einbringen, nicht aggressive Lebenshaltung und Ausdauer im Leben praktizieren. Und dann seid eifrig, die Einheit, die vom Geist geschenkt ist oder vom Geist gewirkt ist, kurz die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Friedensband. Und dann wird Paulus in den nächsten Versen einfach uns mal aufschließen, was das eigentlich ist, die Einheit, die vom Geist geschenkt ist. Was die Einheit des Geistes ist. Hier wird uns nicht etwas geschildert, was wir erst schaffen müssten. Am Ende unserer Berufung steht diese Einheit. Sondern er sagt uns, wovon wir ausgehen. Und ich will das hier schon andeuten, weil ja wahrscheinlich heute Nachmittag nicht alle da sind. Wir haben hier im Epheser 4 ein interessantes Zueinander. Gerade jetzt Vers 4 bis 6 schildern die Ausgangsbasis, das Geschenk der Einheit, die geschenkte Einheit oder man kann auch sagen die Einheit als Erbfaktor, die uns schon mitgegeben ist, die wir nur nicht vermasseln sollen, aber die schon da ist, die müssen wir nicht erschaffen. Aber mit der wir so umgehen sollen, wie es der Einheit und der Einheitsabsicht Gottes entspricht. Und dann in Kapitel 4, Vers 13 spricht Paulus von einer anderen Einheit, nämlich der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis. Und die ist nicht Ausgangsbasis, sondern Ziel. Das ist ein langer und mühsamer Weg und den werden wir vielleicht nie vollkommen erreichen. Dass wir in allen Fragen eins sind. Bruder Schäfer. Ich glaube, wir könnten uns gut vertragen, wir zwei. Aber ich nehme an, wenn wir lang genug theologisch miteinander diskutieren, kommen wir auf gewisse Punkte, die wir unterschiedlich sehen. Aber deswegen sind wir Brüder. Wir sind eins. Wir könnten uns als Brüder richtig lieb haben, sehen uns viel zu wenig. Aber es wäre ein langer Weg, dann zu diskutieren, bis wir hinkommen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis. Im Sinne, dass man jeden Glaubensartikel, jedes Glaubensgut gleich sieht. Darum soll man sich bemühen, über der offenen Bibel sich richtig bemühen darum. Das soll man nicht aufgeben. Es gibt nur eine Wahrheit. Aber wenn wir dann erst Einheit konstatieren, wenn wir uns in allen Punkten gleicher Meinung sind, dann machen wir etwas grundfalsch. Mir hat mal jemand, der so aus den bekennenden Kreisen kommt, gesagt, Einheit ist immer Einheit in der Wahrheit und das bedeutet, erst wenn wir alle Punkte der göttlichen Wahrheit gleich sehen, können wir auch eins sein. Ich sage, lieber Bruder, da hast du etwas falsch verstanden. Ja, aber Johannes 17, eins in der Wahrheit, ja in Jesus und dem, was er als Evangelium gebracht hat. Aber das ist dann Ausgangspunkt und das Ringen um die Einzelerkenntnis, das kommt noch, Einheit als Aufgabe, kommen wir heute Nachmittag dazu. Aber hier erstmal die Einheit des Geistes, sie ist geschenkte Einheit, sie ist Erbgut, das wir mitbekommen haben. In dem Moment, wo Gottes Geist den Leib Christi geformt hat mit dem Pfingstfest, da sind all diese Dinge, die in Vers 4, 5 und 6 stehen, Wirklichkeit geworden. Da ist ein Leib entstanden und es ist noch nie ein Mensch zum Glauben an Jesus gekommen und Gotteskind geworden, ohne dass er zu diesem Leib Christi gehört. Das ist so zwischen Pfingsten und der Wiederkunft Jesu. Jeder, der Gotteskind wird, gehört zu diesem Leib Christi. Ob es ihm gefällt oder nicht, ob er es weiß oder nicht, es gibt nur einen Leib Christi und nicht jede Denomination hat einen extra Leib Christi. Und so soll man auch vor Ort in der örtlichen Gemeinde Leib Christi repräsentieren. Das ist ja die Botschaft von 1. Korinther 12. Es ist ein Leib da. Und deswegen wisst doch, ich gehöre zu diesem Organismus, zu dem mein Bruder hier und meine Schwester dort und die Gemeinde Jesu ganz woanders gehört. Und ich muss sagen, es war für mich immer wieder beglückend, auch wenn ich in anderen Ländern unterwegs bin, wenn man dann sonntags irgendwo hinkommt und findet seine Geschwister, seine Brüder und Schwestern, die man bis jetzt noch gar nicht kannte und weiß, hier gehöre ich dazu. Einmal in Manila, in einem Slumviertel. Ich komme dahin mit meinen fast 2 Metern. Da kommen all die braunen Kinder mit Dreck an Fingern, irgendwie beeindruckt, die so ein langer Mensch, der auch noch blond ist. Darf ich mal anfassen, meinten sie. Ich hatte nachher die Hände voll Lehm. Aber wir saßen in der gleichen Gemeinde und haben mit den Geschwistern gesungen. Und hinterher haben sie mich in die Smoky Mountains von Manila mitgenommen, wo die Männer und Frauen und Kinder im Müll Nahrung suchen und so weiter. Und mir liefen die Tränen über die Backen. Und diese Gemeinde, die selbst in einem Slumviertel war, die haben dort täglich diesen Menschen in den Müllbergen geholfen. Da habe ich mal Gemeinde Jesu kennengelernt, von einem ganz anderen Aspekt. Ich habe mich geschämt bis tief in rein, als ich dann mit dieser christlichen Konferenz, mit der ich unterwegs war, an diesem Nachmittag wieder in das Fünf-Sterne-Hotel zurückging, wo ich lebte, wie ich nie hier in Deutschland lebe. Und wo ich rausschaute auf Manila und mir sagen musste, dort leben meine Geschwister im Elend und hier könnte ich mich morgens schon tot essen am Frühstück. Das tut manchmal gut, den einen Leib wahrzunehmen und eine Botschaft mitzunehmen von dem, was andere, die zum Leib Christi gehören, einem da sagen. Es ist ein Geist, es gibt nur einen Heiligen Geist, der jedes Gotteskind beseelt, bewohnt oder wie man das sagen will, der unser Unterpfand ist, durch den wir wiedergeboren worden sind. Ein Geist. Es gibt eine Hoffnung. Angesichts dieser einen Hoffnung sind wir berufen worden. Da will Gott uns hinbringen. Und das gilt für jedes Gotteskind. Wir sind unterwegs, mit anderen Worten, zum gleichen Ziel. Und wenn man das mal weiß, von allen Seiten unterwegs zum gleichen Ziel. Wir haben nicht drei verschiedene Himmel für unterschiedliche Leute, sondern die Menschen, die zum Leib Christi gehören, die haben ein Ziel, das eint uns doch. Wie kann ich hier mit Gottes Kindern nicht zusammensitzen wollen? Wie kann ich hier Gottes Kindern nicht die Hand geben wollen, wenn ich weiß, ich verbringe einmal die Ewigkeit mit ihnen? Es gab einen Bruder mal, der hat manches über mich geschrieben und gesagt, was nicht so schön war. Das ging bis dahin, dass ich manchmal nach einer Predigt hören musste von Leuten, das war so vor 8 Jahren etwa, ach, Bruder Stadelmann, Ihre Predigt hat mir ja gefallen, aber ich dachte, Sie seien vom Glauben abgefallen, das habe ich gehört. Da gab es mal durch die Presse und alles Mögliche, alle möglichen Sachen. Das war eine üble Sache. Und dann treffe ich diesen Bruder, der so viel über mich gesagt hatte, an einem Tag, an einem Ort, wo ich eine Tagung hatte und unsere Tagung war gerade zu Ende und seine fing an, im gleichen Haus. Plötzlich stehen wir im gleichen Zimmer aneinander. In dem Moment dachte ich, was tust du jetzt? Erster menschlicher Impuls, so tun, als hätte ich ihn nicht gesehen und gehen. Und dann dachte ich, nee, das kann nicht sein. Dann ging ich hin und sagte zu ihm, hör mal, da ist jetzt einiges vorgefallen in den letzten Monaten. Ich möchte dir gern die Hand geben. Ich möchte das nicht erst im Himmel tun müssen. Ich möchte das hier schon tun. Wünsche dir einen gesegneten Tag. Seitdem war auch Ruhe. Aber wir haben eine Hoffnung. Das gehört zu dem, was uns verbindet. Lassen wir uns das nicht nehmen. Da ist ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Dieser Vers 5, der spielt ja eigentlich auf die Bekehrung an. Das Bekenntnis zu dem einen Herrn, Jesus ist Herr, das kann ein Gotteskind bekennen. Und der rettende Glaube an diesen einen Herrn, da ist nicht jetzt schon der ganze christliche Katechismus und das Glaubensgut gemeint, sondern einfach der rettende Glaube an den einen Herrn. Und aufgrund dieses Glaubens wurden die Leute damals getauft. Also heute gibt es ja unterschiedliche Taufauffassungen, das müssen wir hier nicht diskutieren, aber zu neutestamentlicher Zeit vermutlich doch eine Taufpraxis, sonst hätte das Paulus nicht so gesagt. Nennen wir es mal Bekehrungstaufe damals. Jedenfalls, es gibt so Grunderfahrungen des christlichen Glaubens, die uns einen, und es gibt einen Gott und Vater, der über allen ist und durch alle und in allen. Hier ist nochmal deutlich die Rede, dass von Gottes Kindern die Rede ist. Er ist deren Vater. Jeder, der Gott seinen Vater nennen kann, der Gottes Kind ist, der gehört mit all den anderen zusammen, deren Vater Gott auch ist und die auch Kinder dieses Vaters sind. Das sind Menschen, durch die er wirkt, durch die er etwas vorhat, durch die er etwas in dieser Welt tut und in denen er wirkt, die Heiligung und die Befähigung zum Dienst. Alles Leute, für die all diese Dinge gleich gelten. Das, sagt Paulus, ist euch geschenkt. Durch den Heiligen Geist. Das ist die Einheit, die der Geist schenkt. Das ist die Wirklichkeit, die am Pfingstmorgen damals in Jerusalem begonnen hat und die heute noch gilt. Und angesichts dessen, sagt Paulus, lebt diese Einheit. Und angesichts dessen sagt uns Gott in seinem Wort, nehmt die Einheit ernst. Da muss es dann beginnen, dass wir ein paar Dinge praktisch tun. Seitdem ich das mal begriffen habe, hängt bei mir das Fähnchen meiner eigenen Denomination immer auf Halbmast. Maximal auf Halbmast. Gut, ich gehöre zum Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden. Der eine oder andere würde sagen, ja, vielleicht gut, dabei kann es auf Halbmast hängen. Es kann jede denominationelle Fahne auf Halbmast hängen. Denn das sind Dinge, die sind menschlich geschehen, da kann man für vieles dankbar sein. Da gibt es wahrscheinlich in jeder Kirche und Freikirche und Gemeinschaft Segenspersonen am Anfang, für die man Gott danken kann. Aber das Fähnchen mit den Denominationen und Kirchen und Freikirchen, das soll man immer nur auf Halbmast ziehen. Nicht ganz hoch, ich bin Baptist, ich bin Lutheraner, ich bin Calvinist oder Methodist. Oder immer nur bis Halbmast. Aber das Fähnchen, ich gehöre zum Leib Christi, ich bin Gottes Kind, ich gehöre zu seinem Volk, zu seiner Gemeinde, die er mit seinem Blut erlöst hat, seine geliebten Kinder, ich gehöre zu seinen Jungs und Mädchen hier auf dieser Erde. Das Fähnchen, das sollen wir ganz hochhalten. Und genau das hat Paulus den Korinthern mal gesagt. Ich bin des Paulus, ich bin des Petrus, ich bin und so weiter. Apollos. Hängt diese Fähnchen nicht so hoch, aber das eine, diese wunderbare Sache, Gemeinde Jesu Christi, da gehöre ich dazu. Und wo immer ich meine Geschwister suchen kann, da suche ich sie und finde sie und freue mich über jedes dieser Geschwister, das ich finde. Von daher ist der Allianzgedanke so wichtig. Da wird es dann Dinge geben, die muss man diskutieren, können wir auch heute Nachmittag drüber reden. Aber ganz wichtig ist erstmal, das ist mein Bruder, das ist meine Schwester, er ist unser Vater. Die Einheit des Geistes eint uns, die ist uns vorweggegeben und die kümmert mich. Und von daher kann es mich, wenn ich in Polheim südlich von Gießen lebe, wo in unserer Siedlung allein alle möglichen Gotteskinder leben, Russland, Deutsche und Freie Evangelische und dies und jenes, dann kann es mir nicht völlig egal sein und ich sage, und ich setze mich ja sonntags sowieso, wenn ich nicht unterwegs bin, ins Auto und fahre 16 Kilometer nach Gießen zu meiner Gemeinde und die anderen interessieren mich nicht, sondern dann ist wichtig, dass diese Kontakte auch da gibt. Einfach, weil es meine Brüder und Schwestern sind. Und wenn das wieder wächst, dann erfüllen wir Gottes Wunsch, den er angesichts dessen, was am Pfingsttag entstanden ist, hatte, dass sie eins sind. Lass uns die Einheit wieder neu lieben und leben. Amen.